Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zu Heide. Beim amerikanischen Präsidenten, nun ja, wir wissen es, da ist alles groß. Nein, es ist nicht groß, es ist großartig. Und wenn er einen Deal macht, so heißt das, wenn man sich auf irgendetwas verständigt, dann ist es natürlich immer ein historischer Deal. Was könnte es denn sonst sein? Nun ja, auch heute hat er etwas vorgestellt und natürlich, es war genau so, wie ich es gerade beschrieben, ich hoffe nicht karikiert habe. Netanjahu, das sind zwei politische Führer, die innenpolitisch heftig unter Druck stehen, haben sich heute gegenseitig gestützt und auch gegenseitig beklatscht. Das Publikum hat natürlich mitgemacht, es war vorher ausgesucht. Ob das allerdings wirklich zu einer neuen Ordnung im Nahen Osten führen wird, das ist heute Abend fraglicher denn je. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung ausführlich über dieses Thema informieren. Dann haben wir unter anderem die weiteren Themen. Der israelische Präsident ist in Berlin zu Besuch und das natürlich in historischer Mission. Es gibt inzwischen Corona-Fälle auch in Bayern. Sie sind bestätigt. 10 Jahre Canisius-Skandal, die Pressekonferenz des Missbrauchsbeauftragten werden wir beleuchten. Der Zustand der Bundeswehr nun ja auch eher so, wie wir es erwarten, desaströs, mit einem Wort. Den Blick in die Kommentarspalten von morgen haben wir natürlich auch. Wir beginnen zunächst im Weißen Haus. Ich habe es gesagt, es wurde mit viel Applaus begrüßt, was dort vorgestellt wird. Ob es wirklich historisch war, nun ja, hören Sie Tilos Köstler.
Schulterklopfen, Hände schütteln, wieder Schulterklopfen. Die Körpersprache zwischen Donald Trump und Benjamin Netanjahu war beredt. Zwischen uns passt kein Blatt, lautete die Botschaft. Anders als noch bei Bill Clinton, bei George W. Bush, bei Barack Obama, fehlte bei dieser nahöstlichen Begegnung im Weißen Haus jedoch ein wesentlicher Akteur, ein Vertreter der Palästinenser. Gleichwohl sprach Donald Trump von einem großen Schritt in Richtung Frieden.
Today Israel takes a big step towards peace.
Sein Plan für den Nahen Osten, seit 3 Jahren in Vorbereitung und maßgeblich ausgearbeitet von seinem Schwiegersohn Jared Kushner, fußte auf der Vision einer Win-Win-Gelegenheit für beide Seiten, sagte Trump. Sie biete eine realistische Zwei-Staaten-Lösung, ohne dass der palästinensische Staat ein Sicherheitsrisiko für Israel darstellen werde.
My vision presents a win-win opportunity for both sides, a realistic two-state solution that resolves the risk of Palestinian statehood. To Israel's security.
Trump dankte Netanjahu für seinen Mut. Israel werden nach den Vorgaben der Trump-Administration nahezu alle Anforderungen an eine Lösung des Konflikts mit den Palästinensern erfüllt. Anders als die internationale Staatengemeinschaft, die die israelischen Siedlungen bis heute als illegal bezeichnet, erkennt der Trump-Plan die israelische Souveränität über alle Siedlungen im Westjordanland und im Jordantal an.
And the United States will recognize Israeli sovereignty over the territory that my vision provides to be part of the state of Israel.
Das heißt, Israel kann sich nach dieser Maßgabe einen Teil der besetzten Gebiete einverleiben. Zweitens bleibt Jerusalem die ungeteilte Hauptstadt des Staates Israel, betonte Trump.
Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital.
Zudem soll der Plan die Basis für bilaterale Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern sein, für die eine 4-jährige Frist vorgesehen ist. Trump kommt auch in diesem Punkt Benjamin Netanjahu entgegen, der stets Vorbehalte gegen internationale Initiativen und Lösungsansätze hegte. Den Palästinensern wird nach den Worten des US-Präsidenten ein eigener Staat zugestanden. Die Zwei-Staaten-Lösung, Grundlage aller bisherigen Friedensinitiativen, soll also weiter verfolgt werden.
Today's agreement is a historic opportunity for the Palestinians to finally achieve an independent state of their very own.
Die Hauptstadt des palästinensischen Staates, der nur eine begrenzte Souveränität haben soll, wird nach Aussage Donald Trumps Ost-Jerusalem sein. Dort werde man auch eine US-Botschaft errichten, kündigte Trump an. Seine konzeptionelle Landkarte, wie er sagte, sehe für die Palästinenser ein doppelt so großes Gebiet wie bisher vor.
This map will more than double the Palestinian territory and provide a Palestinian capital in eastern Jerusalem, where America will proudly open an embassy.
Sollten sich die Palästinenser für den Friedenspfad entscheiden, versprach ihnen der US-Präsident Investitionshilfen in Höhe von 50 Milliarden Dollar. Voraussetzung dafür sei die Absage an Gewalt und Terror und ein entschlossener Kampf gegen die Korruption. Trump versprach beiden Seiten jegliche Hilfestellung auf ihrem Weg in Richtung Frieden.
And we will be there every step of the way.
Benjamin Netanyahu hob in seiner Replik hervor, dass Donald Trump der Lüge entgegentrete, Israel halte illegal Land besetzt. Der Plan aus der Feder Jared Kushners sei ein großartiger Plan für Israel und für den Frieden.
It's a great plan for Israel. It's a great plan for peace.
In der arabischen Welt allerdings trifft diese Analyse auf tiefe Skepsis.
Das war der Bericht von Thilo Kössler und damit ist es angetextet. Die Reaktionen in der Region selbst sind außerordentlich gemischt und das habe ich jetzt zurückhaltend ausgedrückt. Benjamin Hammer.
Unsinn sei das gewesen, was er aus Washington gehört habe, sagte der palästinensische Präsident Abbas in Ramallah. Trumps Deal des Jahrhunderts sei in Wahrheit eine Ohrfeige des Jahrhunderts. Die Palästinenser sagten tausendmal Nein. Ein palästinensischer Staat ohne Jerusalem als Hauptstadt sei unmöglich, so Abbas. Donald Trump hatte den Israelis Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt in Aussicht gestellt, also auch den Ostteil, den die Palästinenser als eigene künftige Hauptstadt beanspruchen. Kurz nach der Rede von Trump kam es im Gazastreifen und im Westjordanland vereinzelt zu Protesten. Palästinenser verbrannten Fotos des US-Präsidenten sowie von Israels Premier Netanyahu. Die US-Botschaft in Jerusalem warnte ihre Bürger, die Altstadt von Jerusalem zu betreten oder ins Westjordanland zu reisen. In Israel fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Verteidigungsminister Bennett begrüßte den Plan und forderte eine rasche Annektierung von Teilen des Westjordanlandes. Die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem schrieb hingegen, Trumps Plan führe nicht zum Frieden, sondern zu Apartheid.
Das war Benjamin Hammer. Auch die Europäische Union hat sich zurückhaltend geäußert. Man will prüfen, was das bedeutet. Ralf Siener.
Scharfe Kritik aus dem Europaparlament in Brüssel an dem Nahostplan Donald Trumps. Der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Michael Gahler, kritisiert, keiner der Punkte in Trumps Plan entspreche der Politik der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. Konkret kritisiert Gahler die einseitige Anerkennung ganz Jerusalems als Hauptstadt Israels, die politische Unterstützung der israelischen Siedlungen in der Westbank und eine künftige israelische Kontrolle über das Jordantal. Alle Punkte seien nicht dazu angetan, einer Verhandlungslösung näher zu kommen, sagte Gahler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der grünen Außenpolitiker im Europaparlament Reinhard Bütikofer betonte, Donald Trump nutze die Schwäche der palästinensischen Seite aus, dass er damit dem Frieden den Weg bereitet, muss man in Frage stellen, fügte Bütikofer wörtlich hinzu. Das Europäische Parlament hat bereits im Dezember in einer Resolution die Anerkennung eines eigenständigen Palästinenserstaates eingefordert. Die Europaabgeordneten wollten mit dieser Resolution ein Signal senden. Sie forderten sowohl Israelis wie auch Palästinenser auf, im Rahmen von Friedensverhandlungen möglichst bald eine tragbare Zwei-Staaten-Lösung zu finden und umzusetzen.
Das war der Plan und erste Reaktionen darauf. Wir wollen das alles wägen und hinterfragen mit einem Kenner in der Region selbst. Ich begrüße am Telefon für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Tel Aviv Alexander Brakel. Er ist jetzt bei uns. Schönen guten Abend, Herr Brakel.
Guten Abend, Herr Zweide.
Herr Brakel, zunächst mal bei den Fakten. Ist da für Sie noch irgendetwas Neues gewesen? Man hatte ja vorher das ein oder andere gehört oder etwas mindestens, wo Sie aufgehorcht haben und gesagt haben, das hatte ich so nicht erwartet?
Nein, das war im Wesentlichen das, was auch schon im Vorfeld durchgestochen war. Das, was mich erstaunt hat, ohne dass ich große Erwartungen im Vorfeld an diesen Plan hatte, war, wie unkonkret er dann in den Einzelheiten bleibt. Der Umstand, dass noch nicht mal eine Karte vorliegt, die die Aufteilung des Westjordanlandes vorsieht, ist schon relativ stümperhaft.
Man fragt sich ja ohnehin, wenn es dann heißt, da ist 3 Jahre verhandelt worden, also wer da mit wem verhandelt hat. Die palästinensische Seite auf jeden Fall war nicht dabei. Und wenn auch kein Plan, wie Sie sagen, vorliegt, ja, was ist das dann?
Also es ist in keinem Fall ein Plan, der Frieden bringen wird. Das ist trotz der unklaren Einzelheiten schon absehbar. Die Bedingungen sind für auch eine sehr, sehr moderate und kompromissbereite palästinensische Führung inakzeptabel. Es ist zum Zweiten natürlich der offene Bruch der US-Regierung mit einem jahrzehntelangen internationalen Konsens, mit zahlreichen UN-Resolutionen und dem Völkerrecht. Und es ist zum Dritten die Setzung einer Präzedenz, nämlich der Ermöglichung für die Israelis, die Siedlungen und das Jordantal zu annektieren. Hinter diesem Präzedenzfall wird auch eine andere amerikanische Regierung nicht mehr zurück können. Und damit ist das heute tatsächlich das Ende oder der Tod der Zwei-Staaten-Lösung.
Sie haben es gerade angesprochen, das widerspricht Völkerrecht. Die Flüchtlinge, um ein Beispiel zu nennen, nur aber eben auch Völkerrecht. Das würde ja bedeuten, dass Völkerrecht und das, was die UN beschließt, am Ende ja keine Halbwertszeit mehr hat, wenn ein amerikanischer Präsident etwas anderes entscheidet, oder?
So muss man das leider sehen.
Kommen wir nochmal auf ein paar Einzelheiten. In der Tat, Sie haben es schon angesprochen und egal welchen Punkt ich mir hier raussuche, ich finde da auch wenig, wenn ich höre, dass das Jordantal, was ja immerhin so etwas wie eine grüne Lunge ist, zu 30% oder weitgehend das, wo was genutzt werden kann, an Israel geht. Das wird wahrscheinlich niemand akzeptieren können, oder?
Nein, wenn man sich das, was wir jetzt wissen von diesem Plan, mal auf der Karte anschaut, dann ergibt sich ein Restgebiet für einen palästinensischen Staat, der etwa 80% des Westjordanlandes umfassen wird, der rundherum von Israel umgeben sein wird und der durch die Siedlungen einfach zergliedert sein wird, selbst wenn Trump zugesagt hat, dass es sich um ein zusammenhängendes Gebiet handeln wird. Es ist in keinem Fall ein lebensfähiger palästinensischer Staat, der so entstehen kann, wenn er denn entstehen sollte. Und die Forderung, dass es ein palästinensischer Staat ein lebensfähiger Staat sein sollte, war immer Konsens in der internationalen Gemeinschaft.
Ost-Jerusalem, kommen wir da nochmal drauf. Das heißt ja, die Palästinenser könnten ihre Hauptstadt in Ost-Jerusalem machen. Wenn man aber weiß, und Sie haben gerade die Geografie angesprochen, wie weit die Siedlungen über Jerusalem hinausgehen, erscheint auch das ja außerordentlich schwierig, oder?
Ja, zumal Trump ja gleichzeitig gesagt hat, dass Jerusalem ungeteilte Hauptstadt Israels bleibt. Wie er diese beiden Dinge zusammenbringen will, ist vollkommen schleierhaft. Zudem geht es ja den Palästinensern in ihrer Forderung nach Ost-Jerusalem als palästinensische Hauptstadt nicht um irgendeinen Zipfel von Jerusalem, dass man vielleicht sagen könnte, man nimmt ja Viertel jenseits der Trennmauer, sondern es geht natürlich ganz entscheidend auch um die Altstadt und den Tempelberg, und das ist in dem jetzigen Plan mit Sicherheit nicht vorgesehen.
Jetzt kommen wir noch mal zu dieser Verhandlungstaktik. Wir haben uns ja gerade schon beide gefragt, warum man 3 Jahre verhandelt und dann kommt so wenig Konkretes raus. Dann ist das so ein Motto, letzte Chance, take it or leave it. Ist das Taktik oder sind das eher Mafia-Methoden? Und ich benutze diesen Begriff jetzt bewusst.
Also es ist in keinem Fall Verhandlung. Es ist ja von Anfang an klar erkennbar gewesen, ob man Trumps Entscheidung nimmt, die Hauptstadt in Jerusalem anzuerkennen oder den Golan als Bestandteil Israels anzuerkennen, dass die amerikanische Regierung unter Trump sich ganz einseitig auf Seiten Israels geschlagen hat. Und das Team um Jared Kushner, das sich um diesen Plan bemüht hat, das ist ja nicht nur einseitig pro-israelisch, sondern es steht auf Seiten der radikalen israelischen Siedler. Insofern war immer klar, dass es nicht eine Verhandlungslösung geben würde, sondern ein Diktat.
Jetzt ziehen wir einen Strich unter all das. Außerordentlich schwierig wird es werden. Die palästinensischen Reaktionen sehen ja auch entsprechend aus. Schauen wir in die Zukunft. Sie haben gerade einen interessanten Satz gesagt, da wird keine künftige amerikanische Regierung, egal wie sie denn aussieht, hinter zurückfallen können. Was bedeutet das dann für die Zukunft?
Das bedeutet für die Zukunft, dass die aus meiner Sicht und aus der Sicht der internationalen Gemeinschaft sinnvollste Lösungsmöglichkeit für diesen seit Jahrzehnten andauernden Konflikt, nämlich die Zwei-Staaten-Lösung, jetzt vom Tisch ist, ohne dass die Probleme gelöst sind. Man kann die Grenzen ja verschieben, wie man will. Man kommt nicht um das Faktum herum, dass zwischen Mittelmeer und Jordan etwa gleich viele Araber leben wie jüdische Israelis. Die gehen nicht weg. Und wenn man denen größtenteils fundamentale Menschen- und Bürgerrechte vorenthält, dann wird das irgendwann explodieren. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht in welcher Form. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass der heutige Abend diesen Konflikt keiner Lösung näher gebracht hat.
Auf der einen Seite kann man natürlich auch festhalten, Stand heute in dem Punkt hat Trump recht, dass alles, was bisher verhandelt worden ist auf internationaler Ebene und mit der internationalen Gemeinschaft, hat nicht zu einer Befriedung der Region geführt. Oder bin ich jetzt zu pessimistisch gewesen?
Nein, der Konflikt ist weiterhin ungelöst und natürlich ist nicht nur Israel schuld daran, dass er bis jetzt nicht gelöst wurde, sondern auch die Palästinenser tragen einen Gutteil Schuld daran. Deswegen allein war, glaube ich, Trumps Anspruch nun, einfach den Jahrhundertdeal vorzulegen und dieses Problem so zu lösen, wie Alexander der Große den gordischen Knoten gelöst hat, vermessen. Nur jetzt wird die Lösung dieses Konflikts einfach noch schwieriger werden.
Dankeschön. Das war Alexander Brakel von der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Tel Aviv. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben es kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Der israelische Präsident ist in Europa unterwegs, gestern in Auschwitz, das traurige Gedenken an den Holocaust und die deutschen Vernichtungslager, das Ganze auch gemeinsam mit dem deutschen Bundespräsidenten. Heute nun hat er sich in Berlin umgeschaut, auch dort steht Erinnern auf der Tagesordnung, vor allen Dingen die jüngeren Generationen sollen sich erinnern. Das ist heute, morgen dann eine Gedenkstunde im Bundestag und natürlich das, was wir gerade gehört haben, die aktuelle Lage im Krisengebiet in Israel selbst wird auch eine Rolle spielen, die steht aber nicht ganz im Vordergrund. Was heute passiert ist, Sebastian Engelbrecht hat es.
In der Aula des Moses-Mendelssohn-Gymnasiums, nicht weit vom Hackeschen Markt in Berlin, ist der Geist einer vergangenen, vermeintlich heilen Zeit zu spüren. Am Stuck, an den hohen Decken, an der Aura dieses Gebäudes von 1906. Über den Präsidenten Reuven Rivlin und Frank-Walter Steinmeier prangt auf einem Plakat der Satz des jüdischen Aufklärers Moses Mendelssohn: Nach Wahrheit forschen, Schönheit lieben, Gutes wollen, das Beste tun. Das ist die Bestimmung des Menschen. Steinmeier will von den Schülern wissen, warum sie sich für diese Schule entschieden haben. Er weiß, dass in den letzten Monaten viele von anderen Schulen auf das jüdische Gymnasium gewechselt sind, weil sie anderswo antisemitisch angepöbelt oder tätlich angegriffen wurden. Ein Mädchen berichtet von ihrer früheren Schule.
One teacher, she was very old.
Eine Lehrerin, sie war sehr alt, sagte mir, wenn Hitler noch am Leben wäre, wärst du tot. An diesem Punkt haben meine Eltern gesagt, das kann nicht wahr sein, du kannst nicht hier bleiben. Und so haben sie mich an die jüdische Schule geschickt.
Steinmeier und Rivlin hören zu. Sie beschwören die gemeinsamen Werte, Demokratie und Menschenrechte. Rivlin bekennt sich.
Wir merken, dass die Wellen des Antisemitismus, die Wellen des Hasses, die Wellen des Rassismus überall zu uns kommen. Und das verdirbt unsere menschliche Natur.
In times when there is around the world a new fascination.
In Zeiten, in denen es in der ganzen Welt eine neue Faszination für autoritäre Führung gibt, müssen wir außerordentlich vorsichtig und engagiert sein, indem wir zeigen, dass Länder wie Deutschland und Israel auf derselben Seite stehen, wenn es um die Verteidigung der Demokratie geht.
Die Stimmung im Raum ist ernst. Fast jeder der Schüler kann über eigene Erfahrungen mit Judenhass berichten oder von Erfahrungen berichten, die jüdische Freunde gemacht haben. Reuven Rivlin bemüht sich immer wieder, die ernste Stimmung zu durchbrechen. Er stellt sich als Ruvi vor und er preist Tel Aviv.
Tel Aviv ist ein großes, big apple.
Tel Aviv ist eine großartige Metropole. Wie in Berlin gibt es für Studenten und für junge Leute viele Orte, wo man ausgehen und gemeinsam ein kühles Bier heben kann. Ich habe das natürlich auf dem Machaneh Yehuda Markt in Jerusalem mit dem Bundespräsidenten getan.
Dann geht es wieder um die Ideale, die die Präsidenten gemeinsam mit den Schülern, den Rassisten und Antisemiten entgegenhalten. Steinmeier lobt den Austausch mit anderen Kulturen. Rivlin nennt alle Menschen Geschöpfe Gottes. Die Fragen der Schüler bleiben devot gegenüber den hohen Herren. Auch nachher kommt den Gymnasiasten kein kritisches Wort über die Lippen. Wie war's?
War sehr interessant, ja.
Ja.
Sehr interessant, ja.
Nein, war schon interessant.
Nach einer Stunde reisen die Präsidenten in schwarzen Limousinen ab, umschwirrt von verschiedenen Sicherheitsdiensten. Rivlin und er, sagt Steinmeier kurz zuvor, müssten sich auf morgen vorbereiten, auf ihre Reden im Bundestag.
Das war der Bericht von Sebastian Engelbrecht und es gibt inzwischen eine Diskussion, wie wir mit dem 8. Mai umgehen. Natürlich in diesem Jahr wird es einen Staatsakt zum 75. Jahrestag des Kriegsendes geben. Das steht fest, aber soll das möglicherweise ein Feiertag werden? Es gibt entsprechende Überlegungen. Evi Seibert.
In diesem Jahr wird der 8. Mai in Deutschland mit einem Staatsakt begangen werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben sich darauf geeinigt, in Berlin eine Gedenkveranstaltung der Staatsspitze abzuhalten, um an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und die Befreiung vom Nationalsozialismus zu erinnern. Diese Information liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Als einziger Redner soll Bundespräsident Steinmeier sprechen. Erst vor wenigen Tagen hatte die Vorsitzende des Auschwitz-Komitees Esther Bejarano in einem offenen Brief an Kanzlerin und Bundespräsident gefordert, den 8. Mai zu einem bundesweiten Feiertag zu machen. Das Land Berlin hat schon beschlossen, anlässlich des 75-jährigen Gedenkens an das Kriegsende einmalig in diesem Jahr einen Feiertag abzuhalten. Generell können neue Feiertage nur von den Bundesländern beschlossen werden. Der 8. Mai bzw. das Kriegsende ist in vielen europäischen Ländern Feiertag, zum Beispiel auch in Frankreich.
Das war der Bericht von Evi Seibert und um 23.29 Uhr beginnen unsere Kurzberichte. Da geht es zunächst um den Mindestlohn. In Europa wird diskutiert, ein nicht einheitlicher, aber jedenfalls Mindestuntergrenzen, die höher sind als im Moment. In der Pflege hat es da jetzt Bewegung gegeben, in Ost und West. Vera Wolfskämpf.
Höhere Löhne gegen den Personalmangel. Die Pflegekommission hat beschlossen, dass der Mindestlohn in mehreren Stufen steigt. Angefangen in diesem Jahr für Hilfskräfte. Bis zum Herbst des kommenden Jahres soll der Pflegemindestlohn in Ost und West angeglichen werden. Für Hilfskräfte liegt er zunächst bei 12 Euro. Erstmals soll es dann auch einen Mindestlohn für qualifizierte Pflegehilfskräfte von 12,50 Euro sowie für Fachkräfte von 15 Euro geben. Für das Jahr 2022 ist bereits eine weitere Steigerung vorgesehen. Über den gesetzlichen Urlaubsanspruch hinaus sieht die Einigung zudem 6 Urlaubstage mehr für jeweils nächstes und übernächstes Jahr vor. Die Gewerkschaft Verdi begrüßte die Einigung. Die neuen Regelungen würden für Pflegekräfte, insbesondere in Ostdeutschland und bei kommerziellen Anbietern, zu deutlichen Verbesserungen führen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die Einigung der Kommission per Verordnung umsetzen. Er freue sich über die Empfehlungen als ersten wichtigen Schritt hin zu einer besseren Entlohnung. Heil fordert jedoch auch Gewerkschaft und Arbeitgeber auf, sich auf einen Branchentarifvertrag zu einigen, den der SPD-Minister für allgemeinverbindlich erklären wolle. Schon heute sind in der Pflege zehntausende Stellen unbesetzt. Derzeit kommen auf 100 freie Stellen in der Altenpflege nur 27 Bewerber.
In der AfD-Fraktion im Bundestag gärt es weiter. Es gibt weitere Austritte und das alles hat zu tun mit dem Einfluss des sogenannten Flügels, der übrigens vieles von dem leugnet, was wir hier heute in dieser Sendung besprochen haben. Nadine Lindner.
Mit dem Austritt von Verena Hartmann schrumpft die AfD-Fraktion von 94 auf 89 Mitglieder. 5 Mitglieder haben ihr seit 2017 schon den Rücken gekehrt. Das ist so viel wie bei keiner anderen Partei im Bundestag. Via Facebook veröffentlicht die 46-Jährige ein Statement zu ihrem Austritt aus Fraktion und Partei, das es in sich hat. Hartmann erhebt schwere Vorwürfe. Der völkische Flügel der AfD vereinnahme die ganze Fraktion in Grabenkämpfen und diejenigen, die sich gegen die, Zitat, rechtsextreme Strömung wehrten, würden gnadenlos aus der Partei gedrängt. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland wies am Mittag alle Vorwürfe Hartmanns zurück.
Es ist nie, muss ich sagen, in der Fraktion entlang Flügel oder nicht Flügel diskutiert worden. Und was die Partei betrifft, müssen sich ja nur die Wahlergebnisse und die gewählten Leute im neuen Bundesvorstand angucken. Da sehen Sie, dass das einfach eine falsche Wahrnehmung von Frau Hartmann ist.
Eine ähnliche Lesart vertritt Tino Chrupalla, der neue Parteivorsitzende der AfD, gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Er sagte, dass Hartmann persönlich nie in der Fraktion angekommen sei und sich sofort zerstritten habe. Hartmann, die Mitglied im Landwirtschaftsausschuss war, will dem Bundestag weiterhin als fraktionslose Abgeordnete angehören. Hartmann hatte 2017 Schlagzeilen gemacht, als sie mit dem sächsischen Bundestagsabgeordneten Jens Meyer in Streit geriet. Der drohte ihr damals an, sie fertig zu machen. Erst im Dezember war der sächsische AfD-Abgeordnete Lars Herrmann aus Partei und Fraktion ausgetreten. Er fürchte um seine Karriere als Bundespolizist, sollte der Flügel in der AfD zu einflussreich werden und eine Beobachtung des Verfassungsschutzes nach sich ziehen.
In Italien ist lange gestritten worden, wie umgehen mit jenen Menschen, die im Mittelmeer gerettet worden sind, auf Schiffen. Wir alle wissen, der damalige Innenminister hat damit sein politisches Spiel getrieben. Inzwischen läuft es geräuschloser. Jetzt sind wieder 400 Menschen gerettet. Sie können an Land. Christina Auerbach.
Noch nie hatte die Ocean Viking so viele gerettete Menschen an Bord. 407 waren es, die Teams von SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen aus Seenot gerettet haben. Am frühen Nachmittag nun durfte das Schiff im süditalienischen Tarent anlegen. Das teilte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen per Twitter mit. Viele der Geretteten kommen aus Somalia, Eritrea und Bangladesch. Unter ihnen sind knapp 150 Minderjährige und 12 Schwangere. Auch das deutsche Schiff Alan Kurdi hat einen Hafen in Aussicht und fährt derzeit mit 77 Geretteten Richtung Malta. Das maltesische Militär werde die Menschen vor der Küste mit einem Schiff übernehmen, sagte ein Sprecher der Organisation CI, die das Schiff betreibt. Das spanische Boot Open Arms wartet noch auf einen sicheren Hafen. Insgesamt haben die drei Boote in mehreren Rettungsaktionen in den letzten Tagen fast 650 Menschen aus dem Meer geborgen. Nachdem sich verschiedene EU-Länder, inklusive Deutschland, bereit erklärt hatten, einen Teil der Menschen aufzunehmen, hat Italien privaten Seenotrettern in letzter Zeit mehrfach recht schnell Häfen zum Anlegen zugewiesen.
In Griechenland gibt es auch eine heftige Debatte über die Flüchtlinge. Die Lage in den entsprechenden Einrichtungen ist außerordentlich problematisch. Jetzt stellt Griechenland 1200 neue Grenzpolizisten ein. Sie sollen den Übertritt zumindest aus der Türkei unter anderem verhindern. Thomas Bormann.
Griechenland will in den kommenden Monaten 1200 neue Grenzpolizisten einstellen. Sie sollen die Grenze Griechenlands zur Türkei stärker absichern, damit künftig weniger Flüchtlinge diese Grenze überwinden. Das hat das Bürgerschutzministerium in Athen mitgeteilt. Die ersten 400 neuen Grenzpolizisten sollen entlang des türkisch-griechischen Grenzflusses Evros auf dem griechischen Festland eingesetzt werden. Über diesen Fluss waren im vergangenen Jahr fast 15.000 Flüchtlinge nach Griechenland gekommen. Die griechischen Behörden wollen auch Angehörige der muslimischen Minderheit in Griechenland als Grenzpolizisten einstellen. Die griechischen Muslime sprechen nämlich zumeist die türkische Sprache. Sie sollen zur Kommunikation mit Grenzbeamten auf der türkischen Seite eingesetzt werden. Weitere 800 neue Grenzpolizisten sollen auf den griechischen Ägäisinseln die Seegrenzen überwachen. Zudem wird das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen sein Personal in Griechenland um 500 Personen aufstocken, um die Asylverfahren zu beschleunigen. Erst gestern hatte die griechische Regierung bekannt gegeben, dass sie seit kurzem täglich mehrere Dutzend abgelehnte Asylbewerber in die Türkei abschiebt. Mit all diesen Maßnahmen will die neue konservative Regierung Griechenlands ihren harten Kurs gegen illegale Einwanderung umsetzen.
Das Kinderhilfswerk UNICEF hat jetzt Alarm geschlagen. Vor allen Dingen in Afrika, in der Sahelzone, ist es außerordentlich problematisch für Kinder. Sie brauchen ganz, ganz dringend humanitäre Hilfe. Peter Mücke.
Als UNICEF-Regionaldirektorin für West- und Zentralafrika ist Marie-Pierre Poirier viel mit Leid konfrontiert. Aber das Maß an Gewalt, dem derzeit die Kinder im Sahel ausgesetzt seien, sei niederschmetternd. Sie werden getötet, verstümmelt, sexuell missbraucht und Hunderttausende von ihnen haben traumatische Erfahrungen gemacht, sagt sie. Viele von ihnen seien aus ihren Heimatorten geflohen oder vertrieben worden. Seit Anfang vergangenen Jahres allein 670.000 Mädchen und Jungen. Unsicherheit und Vertreibung erschwerten zudem den Zugang zu Nahrungsmitteln und sauberem Trinkwasser. Für 1,2 Millionen Menschen gilt der Zugang zur Gesundheitsversorgung als schwierig. Die Gewalt in den drei zentralen Sahelländern Mali, Burkina Faso und Niger habe auch verheerende Folgen für die Bildung der Kinder. Ende vergangenen Jahres waren laut UNICEF 3.300 Schulen geschlossen oder nicht mehr in Betrieb. In den vergangenen Jahren konnten sich meist von Mali aus verschiedene islamistische Gruppierungen immer weiter in der Region ausbreiten. Darunter mischten sich bewaffnete Banden. Neben Nord- und Zentralmali sind der Norden und Osten Burkina Fasos betroffen. Auch im Niger kommt es vor allem in den Grenzregionen zu Mali und Burkina Faso vermehrt zu Anschlägen und Überfällen. Dabei werden auch Kinder entführt und zwangsrekrutiert.
Marrakesch sollte die erste afrikanische Kulturhauptstadt überhaupt werden. Da hat es jetzt eine interessante Änderung gegeben. Es wird nicht Marrakesch, sondern Stefan Ehlert.
Das Königreich Marokko hat kurzfristig entschieden, den Titel der ersten afrikanischen Kulturhauptstadt an Rabat zu vergeben. Bislang war Marrakesch dafür vorgesehen. Entsprechende Meldungen hat Rabats Vizebürgermeister Lahsen El Amrani dem ARD-Studio Nordwestafrika bestätigt. Diesen Freitag sollte es losgehen in Marrakesch, der alten Königsstadt, die mit ihren Palästen, Plätzen und Museen jedes Jahr mehr Touristen anzieht. Ein Jahr lang dauerten die Vorbereitungen. Erste afrikanische Kulturhauptstadt wird nun aber die Hauptstadt Rabat weiter im Norden. Nach Angaben aus Regierungskreisen ist die Infrastruktur dort besser geeignet, um sich Afrika und der Welt zu präsentieren. Von der Entscheidung sind die Organisatoren in Marrakesch überrascht, genauso wie die Stadtoberin von Rabat. Sie wissen noch nicht, bis wann sie ein Programm auf die Beine stellen können, ganz abgesehen von logistischen Problemen wie der Unterbringung der Gäste und Künstler. Medien und Reisebranche hatten sich in diesem Jahr auf Marrakesch als kulturelles Zentrum des Landes eingestellt. Nun müssen alle umdisponieren.
Wir kommen zur Börse um 23.38 Uhr ist es und die Börse steht natürlich auch im Eindruck des Virus, der im Moment über die Welt geht oder die zumindest die Welt in Atem hält. Was heute das für Auswirkungen hatte, das schildert uns Dieter Rick.
Den Verlust des Vortages jedoch nicht ausgleichen. Von seinem Allzeithoch in der vergangenen Woche bei 13.640 Punkten ist er ebenfalls deutlich entfernt. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewinnt 0,8%. Eine nennenswerte Aufwärtsbewegung stellte sich am Aktienmarkt erst am Nachmittag ein. Die Anleger bleiben zurückhaltend. Grund ist weiter das neue Coronavirus. In China hat die Zahl der Toten und Infizierten erneut zugenommen. Auch in Deutschland wurde die Erkrankung eines Patienten an der neuen Lungenkrankheit bestätigt. Investoren befürchten negative Auswirkungen der Krankheit auf die weltweite Wirtschaftsleistung. Außerdem weisen Finanzexperten darauf hin, dass das Coronavirus zum Auslöser eines breiteren Stimmungsumschwungs an den Börsen werden könnte. Größter Verlierer im DAX sind mit gut 2% die Aktien von SAP. Die Zahlen von Deutschlands größtem Softwareunternehmen für das vergangene Jahr haben Anleger teilweise nicht überzeugt. Da SAP-Aktien aber in jüngster Vergangenheit deutlich zugelegt hatten, führen Analysten die heutigen Verluste teilweise auch auf Gewinnmitnahmen zurück. Im MDAX legen die Aktien von ThyssenKrupp gut 5% zu. Grund sind Berichte, dass der finnische Aufzugshersteller Kone 17 Milliarden Euro für die Aufzugssparte von ThyssenKrupp bietet. Bislang wurde der Wert auf lediglich 15 Milliarden Euro geschätzt.
Soweit der Bericht von Dieter Reg. Und dann kommen wir zu diesem Thema, bei dem allerdings eine Vorbemerkung wichtig ist. Nein, es gibt bisher keinen Anlass für Alarmismus. Auf der einen Seite muss man erhöhte Aufmerksamkeit haben, das ist richtig. Die chinesischen Behörden, so hoffen viele, haben es in diesen Tagen. Und es zeigt sich, dass immer mehr Menschen mit diesem neuen Virus infiziert sind. Das ist richtig. Auf der anderen Seite, ohne das jetzt relativieren zu wollen, bisher sterben viel mehr Menschen an einer sozusagen ganz normalen Grippe als an diesem Virus. In Deutschland ist er auch aufgetaucht. In Berlin hat sich der Verdacht nicht bestätigt. In Bayern gibt es inzwischen 4 Fälle. Von dort berichtet Michael Watzke.
Die 4 mit dem Coronavirus infizierten Patienten befinden sich derzeit in Isolationsräumen im Klinikum München-Schwabing. Alle 4 sind Mitarbeiter der Firma Webasto in Stockdorf bei München. Sie scheinen sich vor wenigen Tagen in einem Fortbildungsseminar der Firma bei einer chinesischen Arbeitskollegin angesteckt zu haben, die für den Workshop von Shanghai nach Stockdorf gekommen war. Webasto unterhält einen Produktionsstandort im chinesischen Wuhan. Dort trat das Coronavirus erstmals auf. Webasto-Chef Holger Engelmann hatte am Nachmittag erklärt, welche Anforderungen die Gesundheitsbehörden an den Autozulieferkonzern gestellt haben.
Gemäß Robert-Koch-Institut haben wir die Verfahrensanweisung, wer länger als 15 Minuten mit den jeweiligen Mitarbeitern gesprochen hat und gleichzeitig auch einen Kontakt circa von 2 Metern hatte, der ist Kontaktgruppe 1. Diese Mitarbeiter werden informiert. Sie werden in der nächsten Woche für die nächsten 7 Tage zu Hause bleiben, werden ein entsprechendes Fieber Handbuch mehr oder weniger schreiben, über die Woche an ein Buch. Und wenn Sie entsprechende Symptome haben, werden Sie sich testen lassen.
Nun, nach dem Auftreten von 3 weiteren Fällen, will das Bayerische Landesamt für Gesundheit etwa 40 Webasto-Mitarbeiter sofort auf das Coronavirus testen. Vorsichtshalber, wie Gesundheitsministerin Melanie Hummel sagt. Auch Webasto selbst verschärft in der Zentrale in Stockdorf die Schutzmaßnahmen, so Konzernchef Engelmann.
Im Augenblick ist es natürlich so, dass der Betrieb stillsteht, weil im Prinzip alle Mitarbeiter im Augenblick zu Hause sind. Im Augenblick gibt es keine Produktion.
Außerdem dürfen die Mitarbeiter der Firmenzentrale bis kommenden Sonntag keine In- und Auslandsreisen mehr unternehmen. Die bayerischen Behörden sind zuversichtlich, mit diesen Maßnahmen die weitere Ausbreitung des Virus stoppen zu können. Die Zahl der Infizierten sei weiterhin sehr gering, sagte ein Sprecher. Der Chefarzt des Klinikums München-Schwabing, Clemens Wendner, wies darauf hin, dass andere Viren in Deutschland viel gefährlicher seien. So fielen dem Influenza-Virus pro Jahr durchschnittlich rund 20.000 Menschen zum Opfer, vor allem ältere und immunabwehrgeschwächte Personen. Deshalb, so Wendner, gebe es in Sachen Coronavirus keinen Grund für Angst oder gar Panik.
Soweit der Bericht von Michael Watzke. Seit 10 Jahren wird auch in einer breiteren Öffentlichkeit intensiv über den Missbrauch im kirchlichen Bereich diskutiert. Vor 10 Jahren gab es die ersten Missbrauchsfälle und die öffentliche Diskussion darüber am katholischen Elite-Gymnasium, dem Canisius-Kolleg in Berlin. Seither, wie gesagt, ist in der Kirche etliches passiert, aber auch in solchen Einrichtungen wie dem Canisius-Kolleg. Das ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Eine fröhliche Bilanz ist es nicht, eher das Gegenteil, Claudia van Lack.
Eine nationale Kraftanstrengung, einen nationalen Pakt zur Bekämpfung sexuellen Kindesmissbrauchs, das fordert der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, und erhält dafür erste Unterstützung von der Union und den Grünen. Röhrig zog am Vormittag eine gemischte Bilanz seiner Arbeit. Das Kinderschutz- und das Opferentschädigungsgesetz seien novelliert worden, die Verjährungsfristen verlängert. Außerdem könnten verdeckte Ermittler im Netz agieren.
Ich sage aber heute ganz klar, die bisherigen Fortschritte reichen überhaupt nicht aus, um sexuelle Gewalt in Deutschland konsequent einzudämmen.
Experten gehen davon aus, dass in jeder Schulklasse mindestens ein Kind sitzt, das Opfer sexueller Gewalt geworden ist. Jährlich 20.000 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch und von Kinderpornografie, also Missbrauchsabbildungen von Kindern, werden bekannt.
Maximale Reduzierung der Fälle ist erreichbar, wenn jeder uneingeschränkt seinen Beitrag leistet, wenn der Kampf gegen Missbrauch in Deutschland endlich verstanden wird als große nationale Aufgabe.
Parteien und Regierungen müssten in ihren Programmen und Koalitionsvereinbarungen die Bekämpfung des sexuellen Kindesmissbrauchs klarer verankern. Nötig seien konkrete Ziele und finanzielle Zusagen. Jugendämter, Beratungsstellen und Ermittlungsbehörden müssten dringend personell besser ausgestattet werden. Alle pädagogischen Einrichtungen bräuchten ein Schutzkonzept. Eine EU-konforme Vorratsdatenspeicherung sei nötig, so Johannes Wilhelm Röhrig.
Datenschutz darf nicht über Kinderschutz stehen. Täter und Täterinnen müssen sich in Deutschland vor Entdeckung fürchten, im Netz und auch in ihrem sozialen Umfeld.
Der Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch, Matthias Katsch, forderte von der katholischen Kirche eine finanzielle Entschädigung der Opfer. Nach wie vor mangele es an Aufklärung, so Katsch, der in seiner Schulzeit am Berliner Canisius-Kolleg von zwei dort lehrenden Jesuitenpatern sexuell missbraucht worden war.
Beide Kirchen haben in den vergangenen Jahren Aufklärung und Aufarbeitung über den Umgang ihrer Institutionen mit Verbrechen ihrer Mitarbeitenden vielfach verschleppt. Erst jetzt beginnen sie sich ihrer Verantwortung zu stellen.
Die katholischen Bischöfe baten in einer Erklärung um Verständnis. Aufarbeitung brauche Zeit. Man stehle sich aber nicht aus der Verantwortung.
Das war der Bericht von Claudia van Laak. Wenn wir jetzt über die Lage bei der Bundeswehr und die Bundeswehr selbst reden, dann fallen Begriffe, die wenig Freude machen. Zu wenig Material, zu wenig Personal, zu viel Bürokratie. Das zumindest sagt der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels, der seinen Bericht vorgestellt hat. Er ist nicht völlig neu, denn diese Begriffe haben wir schon mehr als einmal gehört und die Reaktion der Politik lautete immer, nun ja, dann geben wir mehr Geld. Das hat die Politik inzwischen getan, aber anzukommen scheint das noch nicht. Da scheinen noch andere Probleme da zu sein. Welche? Das sagt uns jetzt Klaus Remme.
Sein Jahresbericht sei naturgemäß ein Mängelbericht, erklärte Hans-Peter Bartels das Selbstverständnis des Wehrbeauftragten. So gesehen konnte Bartels aus dem Vollen schöpfen. Zwar gäbe es seit Jahren mehr Geld für die Verteidigung, doch die Trendwenden seien ganz überwiegend noch nicht spürbar.
Alle zu lösenden Probleme sind bekannt, beschrieben, analysiert, bewertet und konzeptionell irgendwie eingepreist. Aber bei jedem Truppenbesuch des Wehrbeauftragten tragen die Soldatinnen und Soldaten immer wieder die gleichen Sorgen vor. Zu wenig Material, zu wenig Personal, zu viel Bürokratie.
Es ist bereits das fünfte Mal, dass Hans-Peter Bartels als Wehrbeauftragter einen Jahresbericht präsentiert. Er selbst zitierte das täglich grüßende Murmeltier angesichts der sich wiederholenden Klagen über anhaltende Missstände. 20.000 Dienstposten oberhalb der Mannschaftsebene sind noch immer nicht besetzt. Die Zahl der jährlichen Neueinstellungen bleibe auf einem Allzeittief. Die Materiallage habe sich hinsichtlich der Hauptwaffensysteme nicht deutlich verbessert.
Es ist nicht nur zusätzliches Geld nötig, ebenso wichtig ist die innere Reform. Ohne innere Reform drohen die Trendwenden zu scheitern.
Die Materialbeschaffung bezeichnete Bartels als teilweise dysfunktional. Vom Rucksack bis zum leichten Verbindungshubschrauber müsse doch nicht alles neu erfunden, vergeben, getestet und zertifiziert werden. Man könne doch auch einfach mal kaufen.
Weg vom Grundsatz, dass für deutsches Militär immer alles Design sein muss, weil es sonst nichts taugt, hin zum IKEA-Prinzip. Aussuchen, bezahlen und mitnehmen.
Brandneue Hubschrauber, die man für viel Geld nachrüsten muss, um einsetzbar zu sein. Schiffe, die viel länger in der Werft liegen als angenommen. Fehlende Schutzwesten. Auf über 100 Seiten listet der Bericht Klagen und Mängel auf. Einzelne Punkte muten kurios an. So habe man in Eckernförde mangels Rauchmeldern in den Unterkunftsgebäuden des Seebataillons menschliche Brandwachen eingesetzt. Im Interesse der Verpflichtung, Leben und Gesundheit bestmöglich zu schützen, begrüßenswert. So schreibt Bartels, der Mehraufwand an Personal wäre jedoch vermeidbar gewesen. Angesichts der Diskussionen um das Thema Rechtsextremismus in der Truppe wiederholte der Wehrbeauftragte seinen Vorschlag, der zuständige militärische Abschirmdienst möge selbst jährlich über aktuelle Zahlen informieren. Er, so Bartels, habe keine eigenen Erkenntnisse, sondern frage im Ministerium lediglich ab.
Der MAD bearbeitete im Berichtsjahr insgesamt 363 neue Verdachtsfälle. 45 Soldaten wurden vorzeitig entlassen. Die Bundeswehr ist nach meinem Eindruck sensibel für das Thema. Extremisten können sich nicht darauf verlassen, dass Kameraden weghören oder wegschauen.
So viel zum Thema Rechtsextremismus. Insgesamt befasste sich der Wehrbeauftragte 2019 mit 3.835 Vorgängen. 2016 waren es noch 4.560. Seitdem ist die Zahl stetig gesunken und das bei leicht steigender Zahl der aktiven Soldatinnen und Soldaten.
Soweit Klaus Remme. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen ist, wenn Sie einkaufen gehen. Runden Sie auf oder tun Sie das nicht, wenn Sie an der Kasse stehen? Ich weiß, das ist jetzt ein schwieriges Thema, zumal für jene, die mit dem Motto, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert, erzogen worden sind. Auf der anderen Seite kann man schon wirklich fragen, die 1- und 2-Cent-Münzen im Portemonnaie, brauchen wir die wirklich? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage. Ich wiederhole das. Die Europäische Kommission will sie inzwischen abschaffen. Ob sie das schaffen wird, Peter Kapern.
Sensibles Material nicht weitergeben. So steht es auf dem Papier. Es stammt aus der EU-Kommission. In drei Tabellen ist dort dargestellt, was die neue Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen in den kommenden Jahren an Initiativen anstoßen will. Es ist ein Entwurf für das Arbeitsprogramm der Kommission, das morgen in Brüssel vorgestellt werden soll. Eine der drei Tabellen listet Maßnahmen zur Entbürokratisierung auf. Und was dort in Zeile 43 steht, das lässt beim CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber alle Alarmsirenen aufheulen. Da steht nämlich, so Ferber, dass die Kommission die 1- und 2-Cent-Münzen abschaffen will. Und das sei, so der CSU-Mann, der Einstieg in die Abschaffung des Bargelds. Wehret den Anfängen, so seine Parole.
Es ist der Einstieg in den Ausstieg, so wie beim 500-Euro-Schein ja auch ein Schein schon aus dem Markt genommen wurde. Es ist noch gesetzliches Zahlungsmittel, aber es werden keine neuen mehr gedruckt. Er würde auch hier schleichend ein Teil unseres Bargeldes verschwinden.
Und das will Ferber auf jeden Fall verhindern. Die Ankündigung der EU-Kommission, die kleinsten Centmünzen verschwinden zu lassen, hat einen längeren Vorlauf. Im November 2018 hatte die Juncker-Kommission einen Bericht über die Entwicklungen mit Blick auf die Euro-Münzen vorgelegt. Darin kam sie zu der Überzeugung, dass die 1- und 2-Cent-Münzen keinerlei Vorteil, aber jede Menge Nachteile bringen. Die Herstellung der kleinen Kupferstücke sei teurer als deren Nennwert. Auch der Transport verursache erhebliche Kosten. Insbesondere der Handel drängt deshalb die Politik, die 1- und 2-Cent-Stücke abzuschaffen, was bei Markus Ferber auf Unverständnis stößt.
Wenn der Handel will, dass die Centmünzen verschwinden, kann er ja auch in seinen Preisen darüber nachdenken, warum muss alles 99 am Ende kosten. Das hat ja nicht der Gesetzgeber erfunden, das macht der Handel selber. Also der Handel kann das auch selber lösen, der muss es nicht auf den Gesetzgeber abschieben.
Fest steht aber, der Euro-Zahlungsraum verliert längst nach und nach seine Einheitlichkeit. Immer mehr Euro-Länder haben die Kleinstmünzen gestrichen oder angekündigt, darauf verzichten zu wollen. Und schließlich, so die Kommission im Jahr 2018, seien auch die Bürger genervt. 64% der Menschen im Euroland befürworten die Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen. Die Geldstücke einkassieren, das dürfen aber nur die Mitgliedstaaten. Die EU-Kommission wählt deshalb einen Umweg, um die Kleingeldbörsen der Bürger übersichtlicher zu machen. Sie will, so steht es in dem Dokument, das dem Deutschlandfunk vorliegt, einheitliche Rundungsregeln für den Euroraum vorschlagen, damit alle Preise künftig in 5-Cent-Schritten auf- und abgerundet werden. Und schon wären die Kleinstmünzen überflüssig.
Das ist ja das Perfide, die Kommission kann ja Bargeld nicht abschaffen. Die Münzen können nur Mitgliedstaaten abschaffen. Und diesem Wunsch kommt jetzt die Kommission nach, hier einheitliche Rundungsregeln zu machen. Damit bereitet sie aber den Weg, die 1- und 2-Cent-Münzen dauerhaft abschaffen zu können.
Und damit sei dann der Anfang vom Ende des Bargelds geebnet. So die Dystopie des CSU-Manns Markus Ferber. Die Kommission dürfte seine Befürchtungen kaum teilen. Äußern will sie sich aber erst, wenn ihr neues Arbeitsprogramm vorgelegt ist. Morgen.
Soweit der Bericht von Peter Kapern. Das wird nicht der letzte zu diesem Thema sein. Bei mir im Studio habe ich Besuch bekommen. Dietmar Reiche ist bei mir. Er hat den Blick in die Kommentarspalten. Bitte schön.
Ja, in Washington hat US-Präsident Trump in Anwesenheit des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu seinen Plan für Frieden in Nahost vorgestellt. Die Kölnische Rundschau kritisiert, dass die Palästinenser nicht mitvertreten waren und wirft Trump und Netanyahu Taschenspielertricks vor. Beide stehen im Wahlkampf und haben angesichts von Skandalen eine dringende Imagepolitur nötig. Dabei soll diese zirkusreife Illusion von einem Friedensplan helfen. Für die Hannoversche Allgemeine wirft die angestrebte Zwei-Staaten-Lösung Fragen auf, denn der von Trump skizzierte Palästinenserstaat wäre ein nicht souveränes, löchriges Gebilde. Mit der Anerkennung eines ungeteilten Jerusalem als Hauptstadt Israels, der Legitimierung israelischer Siedlungen im besetzten Westjordanland und der Zustimmung zur Annexion des Jordantals entfernt sich Washington vom internationalen Konsens. Die Neue Osnabrücker Zeitung fordert die Palästinenser zu einem Umdenken auf. Vor allem die Hamas müsste sich endlich von Terror und ihrem Ziel überzeugend verabschieden, Israel vernichten zu wollen. Ohne diese Grundvoraussetzung wird es im Nahen Osten keinen Frieden geben. Die Zeitung Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen ist sich sicher, keine palästinensische Regierung kann dem so zustimmen. Sie würde vom Zorn der Straße hinweggefegt, Ausbrüche der Gewalt in den Palästinensergebieten und darüber hinaus sind in den nächsten Tagen und Wochen zu befürchten. Der Kölner Stadtanzeiger geht auf die geplanten Wirtschaftshilfen für die Palästinenser ein. Das 50 Milliarden Investitionsprogramm ist der Versuch einer erkauften Zustimmung. Es täuscht nicht über den erpresserischen Charakter des Plans hinweg. Die Schwäche der palästinensischen Seite ist aber auch selbst verschuldet. Der greise Abbas weigert sich, seinen Posten zu räumen. Nun ein Themenwechsel. Das neue Coronavirus aus China verbreitet sich. Mittlerweile gibt es in Deutschland 4 Fälle. Dazu schreibt der Reutlinger Generalanzeiger. Der erste am Coronavirus erkrankte Deutsche zeigt, wie schnell auch Krankheitserreger um die Welt reisen. Wie gefährlich der Erreger wirklich ist, kann derzeit niemand sagen. Chinesische Informationen lassen immerhin den Schluss zu, dass das Virus nur für stark geschwächte Menschen lebensgefährlich ist. Das Straubinger Tagblatt warnt vor Hysterie. Vermutlich ist derzeit die Chance, von einem Blitz erschlagen zu werden, höher als vom Wuhan-Virus niedergestreckt zu werden. Die Süddeutsche Zeitung sieht die Lage in Deutschland unter Kontrolle. Mit wachsendem Wissen werden die Maßnahmen angepasst. Selbst unvollständige Kenntnisse über den Erreger erlauben es, dem Virus zu trotzen. Wer dennoch besorgt bleibt, weil es keine Medikamente gegen die neue Krankheit gibt, es ist möglich, ein guter Zeitpunkt, um seinen Impfstatus grundsätzlich zu überprüfen.
Dankeschön, das war der Kollege Dietmar Reiche und da kann man nur hinzufügen, dann bleiben Sie gesund. Wir sind hier am Ende unserer Sendung angelangt. Ich darf Sie noch hinweisen, natürlich auf alle nachfolgenden Sendungen im Laufe der Nacht und morgen früh ab 5 Uhr. Der Kollege Dirk Oliver Heckmann, da wird natürlich das Thema Nahost und Friedensplan eine Rolle spielen, unter anderem mein Interview um 8.15 Uhr mit Shimon Stein, dem früheren israelischen Botschafter in Deutschland. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht und sage bis demnächst und tschüss.
Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.